Ja, meine lieben Geschwister, die Überschrift ist klar. Die Opferung Isaaks, ein Schattenbild auf Christus, den Messias und den Retter der Welt. Dazu gibt es ja eigentlich nur einen Text aus 1. Mose 21. 1. Mose 22. Und es geschah nach all diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, Herr, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh auf. Bis hierher. Das reicht. Da gibt man den Text etwas im Hintergrund behalten und wissen ja auch die Geschichte, die dann folgt. Liebe Geschwister, bei dieser Betrachtung wollen wir nicht dem Gedanken nachgehen, dass bei diesem Geschehen nicht der Allerhöchste die Sache veranlasst hat, sondern weil dort steht Elohim, es auch ein Engelfürst gewesen sein kann. Ich klammere das aus, weil das nicht Gegenstand meiner Betrachtung ist. Aber man sollte darüber nachdenken, weil denn in der folgenden Geschichte dann der Passus kommt, nun habe ich gesehen und habe gelernt, dass du wirklich den Isaak nicht vor mir verschont hast. Eine Außersein. Und da steht dort der Engel Jahwes. Der hat jetzt Wind bekommen, was da abgelaufen ist. Ein Lebtag kann es nicht angehen, dass der Allerhöchste ein Exempel mit Abraham statuiert, weil er wissen will, wie die Sache ausgeht. Das nur nebenbei, den Gedanken sperren wir jetzt, weil wir den nicht zur Betrachtung stellen. Reichhaltig und vielschichtig sind ja die Zeugnisse im Alten Testament über den Sohn Gottes. Die Glaubensväter Israels und viele Gestalten des Alten Bundes schauen in vielen Zusammenhängen den Christus, den Messias Israels, und machen manchmal verschlüsselt und geheimnisvoll, aber auch oft sehr deutlich Ausführungen über ihn. Unser Blick geht also zunächst zu Abraham. In seinem Hause und in seiner Nachkommenschaft geht es turbulent zu. Gott gab ihm eine große Verheißung und ließ ihn dann bis ins Unmögliche warten. Auch das eigenwillige Aufbäumen und der gute Vorschlag seiner Frau Sarah half nicht. Half nicht, schaffte keinen Ausweg. Er wählte aus und nahm das Problem selbst in die Hand, um über die Hagar, seiner Magd, den Ismael zu zeugen. Diesen eigenwilligen Weg musste er teuer und bitter bezahlen. Das war eine Lektion, die er, und dazu gehört ja auch zweifelsfrei, das wieder zurückgekehrte Israel bis in unsere Zeit hinein diese zu tragen haben. Dir und deinem Samen will ich das ganze Land, dir und deinem Samen das ganze Land geben, und durch dich und deinen Samen will ich alle Nationen und Generationen der Erde segnen. Liebe Geschwister, ich habe bei der nächsten Versammlung eine Skizze, ich habe es auch hinten ausgelegt. Der Abraham überschreitet einen riesengroßen Zeitbogen. Nicht zu uns, seiner Gemeinde, sondern zu der Zeit des Tausendjahrreichs des Messias, wo Israel neu gemacht und fähig sein wird, den Dienst an den Völkernationen zu übernehmen. Das ist die prophetische Schau eines Abraham. Er hatte und konnte keine andere Schau haben. Auch alle Propheten haben dieses gewaltige Ziel im Blickfeld. Nichts anderes. Und selbst unser Herr auf Erden hat nicht von der Gruppe gesprochen, die 2000 Jahre jetzt in der Geschichte existiert. Gruppe, Auswahl, Gemeinde. Er hat sie nicht berührt und hat, wenn er prophetisch geredet hat, immer diesen letzten Tag gesehen, wo Israel neu gemacht ist und auch fähig, die Rettung und das Heil zu den Nationen zu bringen. Das ist das ganze prophetische Panorama, was wir vor uns haben. Das war die von Jahwe gegebene Verheißung an Abraham. Das war die Vorgabe Gottes und die war gesetzt. Die konnte und kann auch durch den Ungehorsam Israels nie wieder aufgehoben werden. Ja, das steht also erstmal fest als Tatsache. Und dann haben wir die Geschichte, dann ließ Gott das Ehepaar sehr alt werden, wo eigentlich biologisch kein Kind mehr gezeugt und geboren werden kann. Als menschlich nichts mehr ging und alles ins Todeswesen verfiel, machte Gott endlich den Weg frei, Aster, für den verheißenen Samen, den Sohn Isaak. Aus den erstorbenen Leibern erwächst der göttliche Same und Träger der Verheißung. Nun war auf einmal der Sohn der Verheißung, Isaak, da. Auf den Abraham und Sarah 70 Jahre lang gewartet hatten. Abraham, der Priester Gottes, der für seine Stammesgenossen priesterlich eintrat, sollte jetzt den einzig gezeugten Sohn, den Gott ihn verheißen hatte, opfern? Wie sollte das gehen? Wie sollte das gehen? Die Opferung Isaaks hat ja eine symbolische Bedeutung auf den Opfertod des Gottessohnes. Man darf aber symbolische Abschattungen nicht in allen Einzelheiten auf das Original ausdehnen wollen. Das wird heute in der Theologie gemacht. Da wird alles dann versucht zu deuten. Bei den Jungfrauen das Öl und die alles, was da aufgezählt wird, das darf man nicht machen. Eine Gleichnis hat einen Bezugspunkt und wenn man es symbolisch auslegen will, dann muss man aufpassen, dass man die Dinge nicht überschreibt. Und Gott sprach, Klammer auf, besser ein Elohim, ein Engel. Was sprach er? Ein Befehl gab er, geh und opfere mir deinen Sohn als Brandopfer. Das war ein Ding. Und der Abraham, der ging zu Othniel und hat ihm seine Sorge mitgeteilt. Denk doch einmal nach. Die Verheißung Gottes, die mir geworden ist. Und nun habe ich ihn. Das geht doch überhaupt nicht an. Und jetzt soll ich ihn schlachten. Und auf dem Altar verbrennen lassen. Das geht doch überhaupt nicht an. Das ist doch ein Widerspruch. Dass ich ihn umbringe. Das kriege ich nicht zusammen. Ja, ja, so ist das. Natürlich war diese Geschichte erfunden, das wisst ihr. Aber in der Mehrzahl werden bei solchen Konflikten die Seelsorger aufgesucht. Nur weil man nicht bereit ist, in Gehorsam den Glaubensweg zu gehen. Vielleicht streichelt mir doch einer meiner Seelsorger die aufgewühlte Seele wieder glatt. Für mich persönlich ist heute die Seelsorge derart aufgeweicht und auch aufgewertet, für mich oft nur ein einziger Psychotyp. Bei der kleinsten Belastung muss sofort ein Mensch konsultiert werden. Eine kleine Pfütze in den Windeln, sofort werden die Seelsorgertrupps unterwegs eingeschaltet, um alles wieder trocken zu legen. Übrigens, die Ursache, überall einen Seelsorger zu befragen, liegen bei den meisten Patienten im Wachstumszustand, nämlich ein Säugling und auch unmündig bleiben zu wollen, trockengelegt zu werden. Da brauche ich einen Menschen, der mir das sagt, wo es lang zu gehen hat. Wo wäre der Abraham hingekommen und wo kommen wir hin, wenn wir pausenlos nur mit unserem ungekreuzigen Ich in der Gegend rumherrennen, bis wir endlich einen finden, der uns recht gibt? Die oft gebrauchte Floskel, jedes Kind Gottes benötigt einen Seelsorger, ist blanker Unsinn. Wir haben einen, der vertrauenswürdig ist und der zuerst in allen den Vorrang hat, dem wir das sagen können. Und Kinder Gottes werden nie erwachsen, wenn sie nur bei Seelsorgern rumrennen. Es mag besondere Situationen und Anlässe geben, wo ein Gespräch mit einem vertrauten Menschen angebracht ist. Aber wir sollten nicht vergessen, dass einer für uns dasteht. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Das wissen wir doch. Das sagen wir doch. Wir sind sein Eigentum. So. Und wenn wir das mal umsetzen wollen, Eigentum Jesu, wenn ich zu dir gehöre, dann kläre das bitte mit mir. Als Gott den Abraham aufforderte, nach Moria zu gehen, um seinen Sohn zu opfern, da diskutierte er nicht mit seiner Frau oder mit einem Seelsorger stundenlang herum, sondern was lesen wir? Da stand er früh auf, sattelte den Esel und machte sich auf und davon. Er wollte nicht noch einmal eine so große Entscheidung mit solch schwerwiegenden Folgen treffen, wie er es mit Ismael getan hat. Eine 3-Tage-Reise war es, bis Abraham seine Augen erhob und den Ort Moria sah. Auch darin kann man einen prophetischen Hinweis auf die wirkliche Offenbarung des Gottessohnes auf Golgatha sehen. 2 Gottestage. Das wissen wir. Das ist keine Fantasie, sondern das sagt uns schon der Psalm 90. 1000 Menschenjahre sind vor ihm wie ein Tag. Übrigens auch wie eine Wache in der Nacht. Aber das ist ein anderes Thema. 1000 Menschenjahre wie ein Tag. 2 Gottestage von je 1000 Jahren, von Abraham über Mose bis Christus, 2000 Jahre, 2 Tage. Mit der Geburt Jesu Christi brach der 3. Tag Gottes an, der im Eigentlichen nur 3,5 Jahre dauerte und mit dem Tod Jesu am Kreuz frühzeitig beendet wurde. Wiederum heißt es, dass die Auferstehung am 3. Tag erfolgte, wo ebenfalls Abraham seinen Sohn als Gleichnis von Jesus Christus wiederbekam. Abraham stand im unerschütterlichen Vertrauen zu Yahweh. Was auch mit seinem Sohn passieren sollte, er würde unter keinen Umständen allein von dort zurückkehren. Das wusste er. Das hat er übrigens auch den Leuten, die da Holz mitgetragen haben, und seinem Sohn gesagt: Wir werden beide zurückkommen. Die Grundlage war das ihm gegebene Wort, das durch ihn, tot oder lebendig, die Geschichte Israels weitergeht und alle Völker gesegnet werden. Er war völlig überzeugt, wenn er seinen Sohn schon opferte und ihn anschließend auf dem Altar verbrennen und zu Asche werden ließ oder sollte, dann musste Gott ihn aus dem Tod und aus der Asche wieder zurückrufen. Das war die Logik des Glaubens. Dieses Wort Logik steht im Neuen Testament. Und Abraham folgerte Logizmai. Was folgerte er denn, wenn das schon nötig ist, dass von mir dieser Sohn verlangt wird, dann gibt's nur eine Konsequenz. Dann muss er wieder aus dem Tod erwachen. Das war die logische. Weißt du, er hatte keine Konkordanz, er konnte nicht nachschauen, wie Gott Geschichte gemacht hat in den vergangenen Jahrtausenden. Wir haben eine Bibel, wo wir sagen können, wie treu Gott ist in seinen Zusagen und führt zurück, was er geschworen hat. Das war ganz gewaltig. Ein hoffnungsvoller, zuversichtlicher, unerschütterlicher Glaube inmitten tiefster Anfechtung. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier bei dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Die letzte Strecke, wo auch wir nach Moria unterwegs sind, das wissen wir. Nach so vielen Jahrzehnten Glaubensweg, das weiß ich, das wisst ihr auch. Und die Jünger sind, die werden es lernen. Lernen in der Bindung zu ihm, in der Hoffnung. Sonst gibt es Umwege und Abstürze. Aber unter jedem Absturz ist die treue Hand Gottes, die uns auffängt. Wo wir nie tiefer fallen können. Und er hebt uns dann, bringt uns zurecht und führt uns wieder auf richtigen Weg. Manchmal denke ich, ich muss etwas aus meinem Leben erzählen, aber das lasse ich, weil ihr es ja selber kennt. Nicht der freie Wille, den gab es noch nie bei Geschöpf, aber der Eigenwille, der bleibt. Und bis der Eigenwille synchron mit dem Willen Gottes läuft, völlig eins gemacht, da dauert das ein ganzes Leben. Wir lernen es jeden Tag, wenn wir aufstehen. Lernen wir es, die Substanz unseres Eigenwillens an den abzugeben, dessen Wille und Planungen vollkommen sind. Und bevor es zu diesem Ausspruch kommt, heute sind wir dankbar, dass wir nicht mehr das tun müssen, was wir wollen, dauert sehr lange. Sondern dem in uns das tun lassen, was ihm wohlgefällt. Wege nach Moria sind einsam und nicht viele sind dort zu finden. Auf diesem Weg findet man keine Scharen und keine Massen, weil hier tiefgründig dem Ich gestorben wird. Und hier gibt es auch keinerlei Zeichen und Wunder mehr. Und sie gingen miteinander. Ein Satz. Was haben sie miteinander geredet? Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater. Das Holz auf den Sohn gelegt, das Feuer und das Messer in der Hand. Ein seltsames Bild. So sehen wir den Vater und den Sohn. Wir sehen den Allerhöchsten. Mit seinem, den einzig gezeugten Sohn, seiner Liebe, diesen Opferweg auf Golgatha gehen. Bei Abraham schrie der Engel, halt ein! Das Letzte wurde ihm erspart. Aber bei unserem Gott und Vater geschah es. Wirklich geschah es. Und es gab keinen anderen Weg, um eine verlorene und der Finsternis entworfenen Schöpfung, unterworfene Schöpfung, wieder freizukaufen, loszukaufen von dem, wohinein die Schöpfung gefallen war. In die Finsternis und Macht des Todes, Satans. Da musste ein Preis gezahlt werden. Kraft seiner Souveränität konnte er ja in die verdorbene Menschheit hineinschreiben, kommt wieder. Aber das war nicht fair. Für Schuld musste gezahlt werden. Und dann waren beide eins. Bevor die Schöpfung gebaut, ins Dasein, in eine Existenz hineingestellt wurde, war der Sohn und der Vater eins. Wenn wir eine Schöpfung bauen, im Wissen in der Planung des Falls, wegen der Eigenwilligkeit, dann kostet uns das Ungeheures. Das ist Golgatha. Der Sohn geht diesen Weg. Und mit ihm gleicherweise auch die Söhne. Haben wir die Konsequenz überschlagen, als der Herr uns berief und uns ebenfalls zu seinen auserwählten Söhnen gemacht hat? Ich füge einmal einen Text von Römer 12, 1 ein. Ich rufe euch beiseite. Aus einer Schar sagt Paulus, ich rufe dich und mich, euch, Römer, beiseite, heraus. Beiseite, Brüder, durch die Erbarmen Gottes, eure, liebe Geschwister, da hängt's schon, unsere Leiber, nicht unserem Geist. Die Seele wäre auch sehr bedeutsam, aber hier steht unsere Leiber. Also in unserem ganzen gebrechlichen Zustand, das ist in den jungen Jahren nicht bedeutsam, aber im Alter knittert es an allen Stellen. Ja, ich rufe euch herbei, eure Leiber. Weshalb die Leiber? Das hat eine große Bedeutung. Wer kann denn hineinschauen in die Auserwählten, was sie denken, was sie beten im Geiste, mit welch einer Liebesenergie sie mit dem Vater zusammengebunden sind? Das kriegt doch nicht mal der Nachbar mit. Das kriegen wir manchmal nicht mit. Das kriegt nur der Vater und der Sohn mit. Aber dargestellt, was eigentlich in und mit uns abläuft, ist unser Körper. Unsere Körperlichkeit. Wo wir unseren Körper hingehen lassen. Wo wir investieren, was wir alles sehen, erreichen, besitzen und was unendlich da zu unserem Körper gehört. Eure Leiber darzustellen, ich mag das gar nicht weiterlesen. Das ist, also, weil wir es 100-mal schon überlesen haben. Unsere Leiber darzustellen als ein lebendig, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Liebe Geschwister, und das müssen wir uns auch sagen. Ich meine, wir sind keine bedeutsame Schar hier. Also, das Alter überwiegt und die Gebrechen und die Ohnmacht. Ja, ich bin so dankbar, dass ihr die gleichen Figuren seid wie ich. Dass ihr in diesen Zustand kommt. Muss ich ja sagen, wenn Frauen 500 Kilometer fahren wegen dieses Evangeliums, dann ist das ein Zeugnis, was mehr für die Engelwelt predigt, als manches, was hier vorne über 8 Tage lang geredet wird. Die Darstellung unseres Körpers, die Hingabe, dass wir mit unserem Körper bezeugen, jawohl, ich bin übereinstimmend. Ich bin ganz gleichgesinnt mit dem, was hier abläuft, mit meiner Seele abläuft. Ich lasse meinen Körper auch dorthin gehen. Ich werde ganz sehr erfüllt. Das ist also ein Zeugnis, wenn wir hier uns einklicken. Wenn wir uns einklicken, wir sind ja normalerweise zu nichts tauglich und fähig, wenn die Gnade uns nicht zu solchen Menschen macht. Und jetzt darf die Gnade, die in uns etwas Neues gemacht hat, die darf unserem Körper nicht alles das zumuten, was wir 15, 20, 30 Jahre gemacht haben mit unserem Körper. Da muss doch eine Änderung sein. Und ich freue mich, dass ein lieber Freund hier mit da ist, der viele Jahre Problem gehabt hat mit Alkohol. Ja, und jetzt auf einmal weiß, nein, jetzt kommt wieder so eine Stelle, eine Gaststätte meine ich, wo 100 Hände mich hineinziehen wollen. Wie viel ist da Gnade darf vorbeizugehen, den Körper nicht dort hineinsetzen zu lassen, in einer Anfechtung auszusetzen. Wir denken immer, wir fassen ein paar gescheite Gedanken, lassen unsere Seele baumeln, in alten Vorstellungen, und mit dem Körper machen wir auch, was wir wollen. Liebe Geschwister, das ist kein paulinisches Evangelium. Dieses Evangelium beansprucht die Totalität unseres Seins, also unserer Ganzheit. Schlachtopfer. Welches sei logischerweise, Logika, unser wortgemäßer Gottesdienst. Ja, dort dienen wir. Die meisten Leute, die frommen Religiösen, die denken, wenn sie eine Stunde im Gottesdienst abgesessen haben, da haben sie Gott gedient. Du meine Güte, du. Das geht erst los, wenn wir nach Hause gehen. Dann setzen wir um und geben dem Körper, ja, eben eine anderthalbe Stunde Zeit zuzuhören. Das ist schon ein Zeugnis. Und wenn das noch im Alter geschieht, liebe Leute, in Bad Salzuflen kommt immer wieder eine Schwester, die war, ich habe das nicht, erst war es 99, dann war es 100, im Frühjahr 101. Da kommt die von Mönchengladbach, das ist die ganze Strecke von Bad Salzuflen, übernachten noch irgendwo und wollen das Wort hören. Da strecken wir die Beine auf dem Sofa lang. Mit 100. Wenn es uns noch gibt, mit 100. Verstehen wir? Wir wollen immer was Großes machen. Da, wir wollen für den Herrn wollen wir. Nein, einfach da sein. Da sein, uns gebrauchen lassen. Und da verlangt, das ist ein Geschenk, ein Bedürfnis unseres innersten Lebens, dass er auch da ist, der Christus in uns, der drängt zu den Versammlungen, der drängt mit dem Körper einfach, sich dort aufzuhalten, wo auch andere in der gleichen Berufung sind. Und wenn es mal gemeinsam eine Tasse Kaffee ist, dringend ist, das ist doch super, beieinander zu sein. Wie klar und unbeirrt geht der Vater mit seinem Sohn, nein, ich habe hier eines übersprungen, das möchte ich nicht. Hier ist kein Platz für ein benutzerfreundliches Evangelium, ein wohlfühlendes Evangelium. Da man ist man ja müde, dass man ist sehr bemüht, man ringt darum, dass die Leute, die in der Versammlung kommen, sich wohlfühlen. Wohlfühlen. Ja, dass die Seele bedeutungsvoll, sie muss durch Klang und Harmonie und Rhythmus, ja, sich wohlfühlen können. Und wenn es dann jetzt ganz neu bei den Versammlungen auch noch ein Würstchen gibt und noch Tee und ist ja nichts auszusetzen. Aber wenn das Zentrum, die Verkündigung, da Mangel leidet, dann können wir den ganzen Kram können wir gleich entsorgen. Auf diesem Platz wird das Ich gekreuzigt und das Leben dem Christus geopfert. In dieser Einsamkeit und lautlosen Stille hinein sprach Isaak zu seinem Vater, siehe, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lämmlein zum Brandopfer? Der hat es also mitgedacht. Das ist interessant. Der hat mitgedacht, was wird mein Vater anstellen? Hat er nichts als mich? Diese Frage lässt sich nicht auf Jesus Christus, den wahren Lamm Gottes, übertragen. Denn wir glauben, dass der Vater, bevor er die Schöpfung ins Dasein rief, mit seinem Sohn über diesen Opferweg klar gesprochen hat. Ja. Steht nicht klar in 1. Petrus 1, Vers 19, da steht es, dass das Lamm geschlachtet bereitstand zur Erlösung, Loskauf. Erlösung ist ein komisches Fremdwort. Loskauf, Zurückkauf der in Sünde gefallenen Schöpfung. Und zwar, wann erfolgte dieses Einverständnis, dieser Beschluss vor Grundlegung des Kosmos? Bevor der Kosmos überhaupt war. Das heißt also, bevor überhaupt eine Schöpfung existierte und fallen konnte, da war eigentlich ein Preis schon da, der gezahlt werden kann in einem möglichen Fall. Gott ist vorausschauend, planend. Ganz wunderbar. Deshalb kann er von nichts und niemand überrascht werden. Es ist also zwingend, wenn eine Erlösung durch das zuvor bereitgestellte Gotteslamm geplant war, dann war auch der Ungehorsam und der Einbruch der Sünde Gott gewollt und im Lauf der Heilsgeschichte mit einkalkuliert und kein Betriebsunfall. Es ist eben nun passiert. Nun weiß ich nicht, wie ich aus dieser Schlinge herauskomme. Oder muss eine Rettungsaktion nach der anderen in Gang setzen. Das sieht aber alles nicht. Denken wir doch mal. Erst hat er mit Männern angefangen. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel bis Noah. Noah, Sintflut. Alles Schluss. So, jetzt hat er sich wieder eine ganze Art Menschen geschaffen. Da hat er gesagt, doch, nee, mit dieser Masse kannst du nicht anfangen. Du nimmst mal einen heraus. Abraham. Mit dem machst du mal Geschichte, aber wir wissen ja, 12 Stämme, Abraham, Isaac, Jakob, 12 Kinder, Israel. Was ist mit Israel? Eine totale Fehlplanung. Und wenn wir uns wollten die Gemeinde anschauen, was das für ein übler Haufen ist, in die letzten 2 Jahrtausende, liebe Geschwister, was da alles unter der Firma Gemeinde passiert und geschieht, der festen Ohnmacht. Von wegen in Christo. Ja, das ist... Liebe Geschwister, aufpassen, dass dieser Stand, den wir aus dem Evangelium haben, auch wenigstens ein klein wenig abgedeckt ist mit unserer Seele, mit unseren Sinnen und Trachten, Denken und Vorstellungen, Wünschen, alles Mögliche, ja, und unserem Körper. Denken wir daran. Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie lange dauert das, bis ich sage, Herr, mach mit meinen Gliedern, was dir gefällt. Ist ein Tempel, du kannst drin wohnen. Mach es, so brauchbar, passend so. Es entlastet und gibt tiefen Frieden. Ja. Ja, erst über das erfolgte Ja seines Sohnes konnte also dieser Schöpfungsweg von beiden beschritten werden. Golgatha, das war ja keine Notlösung, sondern der einzige Weg der Erlösung für die Himmel, die Erde und alle Räume und Wesen des Universums. Das sollte auch mal in Blickfeld gerückt werden, weil die Frommen nur beim Kreuz mit sich zu tun haben. Nein, am Kreuz war eine grundlegende Frage gelehrt worden, Schuld für Himmel, Erde und das, was dann auch in den Tiefen als Gerichte noch zu finden ist. Er ist das Lamm, das sagt schon der Johannes der Täufer, zeigt mit dem Finger darauf, er ist das Lamm, was? Die Sünde des ganzen gesamten Kosmos hinwegträgt. Und der Johannes, Apostel, in seinem Brief schreibt, er, Christus, die 12 Apostel haben nie von Versöhnung geredet. Kein einziges Wort. Sie haben nur von Sühnung geredet. Der Johannes sagt, der Christus ist die Sühnung für unsere Sünde. Wen hat er da gemeint? Uns nicht. Sein Volk hat er gemeint. Und jetzt wird klar, eigentlich nicht nur für sein Volk, sondern er erweitert es, sondern für die Sünde des ganzen Kosmos. Jetzt wird dieser Rahmen ausgedehnt. Golgatha. Die Entlösung aller Geschöpfe, aller Welten und Wesen. Ich lasse freiwillig mein Leben. Niemand nimmt es von mir. Auch nicht Pilatus und das Geschrei des Volkes. Ich habe Vollmacht und Autorität, mein Leben zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Innenziel, das habe ich von meinem Vater empfangen. Das war alles abgemacht. Ja. Ich muss einige Texte weglassen. Die Frage Jesu an seinem Vater in Gethsemane, ob dieser Leidenskelch an ihm vorübergehen kann, hat überhaupt nichts zu tun mit seinem Ja zum Opfertod am Kreuz, sondern weist auf eine andere Richtung hin. Die kann ich aber jetzt nicht behandeln. Und Abraham antwortete dann seinem Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein ausersehen. Und sie gingen beide miteinander. Wie klar und unbeirrt geht der Vater mit seinem Sohn diesen Weg. In voller Gewissheit und völligem Vertrauen, dass wenn er schon seinen Sohn opfern würde, Gott ihn wieder aus den Toten auferwecken müsste, denn lügen kann er nicht. Das war stand da hier fest. Du kannst nicht dein Wort zurücknehmen. Liebe Geschwister, wann sind wir endlich einmal so weit, dass wir den Fingern auf die Schrift legen und der Anfechtung sagen, nun hältst du aber den Mund. Die Auseinandersetzung findet ja oft hier in unserem Gedanken, in unserer Gedankenwelt vor und dann haben wir zu tun, wie wir das abwehren. Das kann nur geschehen, indem wir, wenn wir unglaubwürdig sind und werden oder untreu oder glauben nicht, was passiert da? Liebe Geschwister, da müsste es wie ein Chor aus eurem Munde kommen. Dann bleibt er treu. Verleugnen kann er sich nicht. Das ist die Antwort, wenn wir wachsen wollen im Glauben und nicht ständig bei einem Seelsorger eine Antwort haben wollen. Das ist mannhaftes Glaubensleben in der Auseinandersetzung von so vielen Mächten, denen wir ja ausgesetzt sind. Opfere mir deinen einzigen Sohn. Den einzigen, einen Sohn, den du gezeugt und lieb hast. Zu der Zeit, als Gott dem Abraham das sagt, lebten mindestens zwei von ihm gezeugte Söhne. Wissen wir doch. Das war der Ismael und das war der Isaak. Aber Gott machte eben nicht Geschichte mit allen zu gleicher Zeit, liebe Geschwister, wenn das die Kinder Gottes doch mal fassen könnten. Dass alles in unsere heutigen Zeit hineingedrängt werden muss, muss alles erfüllt werden, was an Verheißungen und Zusagen geschrieben steht. Gott macht nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Das ist ein Schlüssel, Gott in seinem Handeln verstehen zu können. Ja, sondern Gott trifft selbst die Auswahl und macht dann diese Schar zum Segensobjekt für die anderen. Es kann auf keinem anderen Weg die Frage der Auserwählung geklärt werden. Nur auf dem Weg, dass diese Auswahl nur ein Anbruch ist von dem Ganzen und Gesamten. Später setzt sich das gleiche Prinzip ja mit dem Jakob und dem Esau fort. Das gleiche. Zwillinge. Zwillinge. Und da hat der Erstgeborene nicht einmal die Chance. Nein, weil Gott gesagt hat, bevor sie geboren waren, habe ich die Auswahl getroffen. Nicht der Esau, sondern der Jakob kommt dran. Und wir wissen ja die ganze Geschichte. In frömmsten Familien, ne, da wird gelogen und betrogen. Die Rebekka und der Esau und der Jakob gleich mit. Also so ein Schwindel. Alles in unserer Bibel abgedruckt. Von wegen die Auserwählten. Ja. Also sehr treffend. Galater 3,6. Dem Abraham waren die Verheißungen zugesagt. Und seinem Samen, er sagte nicht, und den Samen Mehrzahl, als von vielen, nicht Ismael und Isaak, sondern als nur von einem. In deinem Samen, geistlicherweise schattet ihr ja schon den Christus ab. An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass da Isaak neben Christus gestellt wird. Wir sollten diese Wahrheit auch einmal zu Herzen nehmen, dass alles eigene, ichhafte, fleischliche Handeln und Tun, auch wenn es wie bei dem Ismael biblisch untermauert und begründet werden kann, von ihm vor ihm nicht zählt und keiner Erwähnung wert geachtet wird. Vor ihm zählt nur das, was aus dem Geiste Gottes durch das Evangelium bezeugt wurde. Das ist ein schwerer Satz und wir müssen aufpassen, dass wir in unseren Überlegungen nicht Fleisch für Geist halten. Beides sitzt jeden Sonntag sehr fromm und sehr anständig in den Versammlungen. Aber nur die Träger des Geistes Alles, was aus Gott gezeugt ist, wird als Erbe berücksichtigt. Das trifft einmal die zwei Menschentypen, Söhne der Verheißung und Söhne des Fleisches, die Isaaks und die Ismaelis. Aber nicht selten haben wir die Jahrzehnte ja mitbekommen. Nicht selten leben diese Typen auch parallel in einem Kinde Gottes nebeneinander. Auch wir tragen das. Die Produktion eines Ismaels hat in den vergangenen Jahrtausenden den wahren Isaak unsagbar das Leben erschwert. Das müssen wir wissen. Das Sichtbare, das Augenscheinliche, das was zählt. Und man muss mal überlegen, bevor der Isaak überhaupt, da hat der Ismael schon zwei Söhne. Das ist ja bedeutungsvoll. Und dann wollte er auch Familie gründen. Da hat er wieder keine, er nicht, aber seine Frau hat keine Kinder bekommen. Wenn man mal diesen Weg sieht, der Auserwählten, versperrt er eigentlich alles, um das klangvoll nach vorn zu schieben. Nein, es wird unterbrochen. Das Ismael-Wesen steht zwar auch unter dem Segen Gottes, nicht verdenken, aber ist kein Träger der Verheißung und ist auch nicht erbberechtigt. Selbstverständlich, Segen Ismael, großer Segen. Und Abraham segnete den Ismael und die 12 Kinder. Segnete Ismael. Aber alles waren keine Träger der Verheißung und keine Erben. Zum Beispiel, die Araber haben ja zum großen Teil ihre Herkunft aus den Stämmen Ismaels. Und diese stehen alle außerhalb der göttlichen Heilsträgerschaft. Nicht der Rettung. Kommen auch an die Reihe, aber später. Das bleibt so lange, bis sie mit eingereiht werden in dem allumfassenden Segenstrom der Verheißung Gottes, der dem Abraham ja gegeben war und den das erneuerte und zum Leben erweckte Volk Israel allen Völkern und Nationen der Erde vermitteln wird. Das war jetzt ein kleiner Seitenweg. Wir waren bei dem Gedanken stehen geblieben, dass alle fleischlichen Bemühungen, alle frommen religiösen und christlichen Dienstleistungen, die aus dem Ich-Prinzip heraus erfolgen, vor ihm keine Gültigkeit haben. Müssen wir also aufpassen, dass wir nicht von anderen Ideologien und Befehlshabern in Gang gesetzt werden. Vorsicht, wenn es um Aktionen geht ohne Geist. Bei Abraham haben wir das Schattenbild, auf Golgatha das Original. In beiden Fällen ist das auserwählte Israel durch die Blindheit und Verstockung gehalten, das Geheimnis des Kreuzestodes Jesu erkennen zu können. Und wir fragen, stehen die Verheißungen Gottes an Abraham mit der Opferung seines Sohnes im Zusammenhang? Wenn ja, mit welch einer Zielsetzung? Der verheißene Segen an Abraham hat eine weltallumfassende Bedeutung. Mit einer Bestimmung, die bis zur Vollendung alles Erschaffenen Gültigkeit hat. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Am selbigen Tag machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägypten bis zum Strom Euphrat. Der Segen wird also auf seinen Sohn und auf das Land erweitert. Und immer wieder im Alten Testament durchtönt diese Gottesverheißung, das Alte Testament. Durch dich und deinen Samen will ich alle Völker, Nationen und Generationen segnen und heil werden lassen. Das ist Gottes Strategie für die Völker- und Nationenwelt. Und niemand ist befähigt, den Völkern das Heil zu bringen. Und wo man es versucht heute oder in den Jahrtausenden, kann sagen, alles nur Katastrophe. Alles Katastrophe. Ich will deinen Samen wie den Staub der Erde und wie den Staub am Ufer des Meeres und wie die Sterne am Himmel machen. Dürfen wir einmal fragen, wo in aller Welt ist so etwas von Erfüllung schon zu sehen und eine solche universale Verheißung in Gang gesetzt wird? Wo denn? Habe ich manchen Prediger gefragt. Sag mir doch das mal, heute in der Gemeinde. Da weiß er gar nicht, was man denken soll. In welcher Niedrigkeit und Anfälligkeit das Evangelium heute durchgetragen wird, nicht zu sehen von, dass auch nur ein Dorf mal gläubig würde. Fragt denn keiner danach, was und wovon hier geredet wird? Und warum müssen wir überall die Gemeinde hineinzwängen, die hier überhaupt nicht vorkommt und gesehen wird? Dem Abraham wird ja dieser Gesamtplan gezeigt. Ich hatte euch die Skizze vorgestellt. Das müssen wir mitsehen. Deshalb sind wir ja als Leibesgemeinde, wir sind geistlicherweise nur ein Anbruch. Wir sind nur hineingeschoben, weil Israels Heilsweg beendet wurde. Und nun ein ungeheures Zeittal vor uns stand. Und dieses Zeittal wird ganz allein mit einem Geheimnis ausgefüllt. Das Geheimnis des Evangeliums von Christus und seiner Gemeinde. Auch das tausendjährige Reich des Messias bringt nur eine Teilerfüllung. Deshalb redet doch die Schrift von den zukünftigen und kommenden Äonen. Liebe Geschwister, warum tun das? Ja, warum schämen sich die Brüder, einen solchen Begriff in den Mund zu nehmen, obwohl er ausdrücklich dasteht? Von Ewigkeit brauchen wir nicht zu reden. Weil Gott die Geschichte, die Weltgeschichte in Zeitetappen, in Äonen eingeteilt hat. Und wir heute auch in einem der vielen Äonen leben. Und das ist ausdrücklich der böse Äon. Er konnte eigentlich für uns einen besseren heraussuchen. Einen bösen hat er herausgesucht. Ja, herausgesucht. Und weshalb er böse ist, weil eben der über diese Zeitschiene eines Äons verfügt, Satan ist. Er ist der Gott dieses Äons. Und hat Verfügungsgewalt, was da abläuft an Programmen. Und da sind wir nun als Gemeinde, als Geheimnis hineingeschoben. Liebe Geschwister, wir sind ein Wunder aller Wunder, sag ich. Nur, wenn wir in dieser dunklen, finsteren Welt Glauben lernen dürfen, Licht von oben empfangen. Ja, wenn wir uns natürlich schämen, dazu zu stehen, ja, wie soll dann eine Gemeinde wachsen? Dabei möchte ich noch einmal betonen, dass die Gemeinde des Leibes Christi und ihre artspezifische Zielsetzung, wenn ich könnte, ich würde zu tief in euer Herz hineinbrennen. Die Himmel und die Bewohnerschaft sind jene Geistlichkeiten und Fürsten des Lichtes wie der Finsternis und nicht die Erde. Ob das nicht schon damals in dem Ausspruch wie die Sterne des Himmels eine Vorausprophetie war? Schattenhafte Prophetie für die Gemeinde? Ich weiß das nicht. Jedenfalls sind diese gewaltigen und umfassenden Gottesverheißungen mit der Opferung Isaaks zusammengebunden. Da lesen wir in 1. Mose 22, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahwe, dass, weil du dieses getan und deinen Samen, den einzig einen, nicht verschont hast, ich dich reichlich segnen werde, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen wird in Besitz nehmen, das Tor deiner Feinde. Und in deinem Samen und in deiner Nachkommenschaft werden sich segnen alle Nationen der Erde, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier wird also die Opferung Isaaks zum Ausgangspunkt für das universale Heils- und Rettungsprogramm Gottes. Und was hat das für eine Bedeutung? Ja, nun, ohne das wahre einzig eine Opfer, was Gott der Vater in seinem Sohn auf Golgatha bracht, wäre eine solche Zielsetzung mit einer Erlösung, einer Errettung und einer Segnung für alle Generationen und Nationen der Erde, einschließlich der Himmelswelt, nicht möglich. Es ist auf Golgatha diese Grundlage gelegt worden. Und wenn wir davon sprechen, dann ist das ein Triumph, ein Siegeslied ohnegleichen. Natürlich kommen wir zuerst dran, aber wer nur an sich denkt, der hat überhaupt das Ausmaß einer solchen Opferung des Vaters mit seinem Sohn auf Golgatha gar nicht erkannt und begriffen. Der Kosmos mitsamt dem Inventarium war schon damals unter der Herrschaft Satans gestellt und konnte nur mit einer hohen Kaufsumme wieder zurückgekauft werden. Wenn es zu einer Heilung und Segnung der Erde und Himmelswelt kommen soll, dann muss erst ein Ausgleich erbracht und die Grundlage des Friedens garantiert sein. Warum lesen wir denn in Kolosser 1,20? Gott hat Frieden gemacht. Gott hat Frieden gemacht. Und zwar durch das Blut seines Kreuzes, des Sohnes auf Golgatha. Und hat damit die Aussöhnung des ganzen Weltenalls garantiert. Liebe Geschwister, es sind doch eigentlich Zeugnisse, die uns in einer solchen sterbenden und zu Ende gehenden Welt eine Hoffnung geben, hindurchzuschauen und nicht stehen zu bleiben. Nach 2000 Jahren riss Gott mehrmals Abraham, nach 2000 Jahren, zwei Tage, mehrmals den Himmel auf und rief von dort: Du bist der Sohn meiner Liebe. An dir habe ich all meine Lust und mein Wohlgefallen. Oder wir lesen das bewegte Zeugnis Römer 8. Er, der Vater, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für alle dahingegeben. Wie sollte Gott nicht in liebesmäßiger Zuneigung uns als die Erstlinge das ganze All schenken? Ja, hab's manchmal gesagt. Ja, also uns gehört das Erzgebirge und euch Baden-Württemberg, nee, das ist viel zu wenig. Uns gehört das All, liebe Geschwister, substanziell, alles, was da bewegt. Deshalb brauchen wir hier jetzt nicht alles in uns hineinzunehmen, um diese 20, 40, 60, 80 Jahre damit füllen zu lassen. Warum sind Kinder Gottes eigentlich so entleert von dieser göttlichen Substanz der Unendlichkeit? Das letzte Opfer, was der Vater für die Sünde des Kosmos erbrachte, hat heilende Wirkung, bis alles vollendet im Ziel stehen wird. Er hat eine, weiß ich nicht, nee, das geht gar nicht. Ihr wisst, ich ringe selbst, wenn ich verkündige, dass ich nicht in Gedanken sage, er hat eine ewig gültige Erlösung gefunden. Kennt ihr den Satz? Geht doch gar nicht an. Denke ich jetzt nach. Ewig gültig soll entweder ewig erlöst werden, ewig, ewig. Es gibt einen Zeitrahmen, wo keine Erlösung mehr notwendig ist, weil alles Leben aus Gott hat. Deshalb ist der Loskauf nicht ewig. Er ist in diesem Stück schon äonisch. Wenn alles zurechtgebracht ist, wenn Sünde abgeschafft ist, dann braucht doch nicht mehr losgekauft zu werden, nicht mehr erlöst zu werden. Dann ist die Erlösung zu Ende. Dann ist auch die Gemeinde als solches mit der Vorrangstelle, wo ist sie dann? Unter dem Herzen Gottes, weil der Sohn sich auch unterstellt hat, dem Vater. Ja, eine ewig gültige, eine Erlösung, die durch alle Äonen hindurch seine Gültigkeit haben wird. So wäre es richtig. Denn wenn diese langen Zeiträume einen Zielabschluss erhalten haben, ist die Sünde abgeschafft und völlig überwunden durch das Opfer Christi. Opfer Golgatha, Abraham, Isaak. Abraham glaubte und vertraute dem Wort Jahwes, den Sohn seiner Liebe zu opfern und ihn aus den Toten wieder zurückzuerwarten. Das gab ihm die Kraft, den Weg bis zu Ende zu gehen. Liebe Geschwister, wie wollen wir durchkommen ohne die verheißungsvolle Energie, die substanzielle, der substanzielle Zuspruch seines Wortes für alles und alle, und da sind wir mit drin, in Erfüllung gehen zu lassen? Und Gott ließ ihn Blicke tun und gab ihm Verheißungen, die weit über seinen persönlichen Heilshorizont hinausgingen. Noch 5 Minuten, aber kurz rufe ich euch zur Konzentration. Ist doch mal sehr wichtig. Den Gedanken habe ich erst in den letzten 5 Jahren vielleicht denken können. Ja, also, Verheißungen und Segnungen, die bis in die tausende Generation gehen. Völlig überlesen. Und ich lese schon viele Jahre die Bibel. Also über 70 Jahre. Das sprengt sämtliche Grenzen menschlicher Vorstellung. Wir zählen eine Generation, da legen wir uns nicht fest, in der Mehrzahl, Generation in der Mehrzahl. Im Durchschnitt mit 42 Jahren. Einzelgeneration mit 70. Aber in der Mehrzahl 42. 1000 Generationen, das wären, mal kurz überlegen, können wir heute Abend kaum noch rechnen, 42.000 Jahre. Bei 1000 Generationen. Dabei haben wir gerade einmal seit Abraham 4000 Jahre hinter uns von den 42. Können wir uns da ein Bild machen, was da noch ablaufen wird? Psalm 105, er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hatte, auf 1000 Generationen hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides, den er Isaak geschworen hatte. 5. Mose 7, so wisse denn, dass Yahweh, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue El, der den Bund und die Güte auf 1000 Generationen hingesetzt hat, festgesetzt hat. 1. Mose 24, und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 10.000 Zehntausenden und dein Same besitze das Tor seiner Feinde. Ist das etwa zu viel, wenn Jesaja in Kapitel 45 spricht, alle Enden der Erde werden kommen und ein jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jede Zunge wird er aus dem Inneren des Herzens heraus bekennen und schwören, nur er allein, nachdem alle menschlichen irdischen Programme durchgenommen worden sind, bleibt nur eins übrig, nur er allein. Nur er allein, in ihm ist Gerechtigkeit, in Yahweh Stärke, zu ihm wird man kommen und es werden beschämt werden, die wider ihn gekämpft und entbrannt waren. Von diesem globalen Auftrag spricht auch unser Herr seine Jünger und Apostel an. Gewissermaßen erinnert er sie an die Verheißung Abrahams oder die an Abraham gegeben wurden. Und was sagt unser Herr? Nun geht hin und macht mal. Was sollen sie machen? Alle Nationen zu Jüngern, das ist das Erste, zu Jüngern herausstellen, als Lernende und sie dann zu taufen. Ein Befehl, der nur auf der Grundlage der Rettung ganz Israels erfüllt werden kann. Und weil die Jünger und die Apostel des Herrn das gewusst haben, hat keiner von ihnen diesen Befehl ausgeführt und praktiziert. Denn wenn sie getauft haben, dann haben sie ausschließlich auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Nur die Kirchen und die christlichen Institutionen haben diesen Befehl auf ihre Fahnen geschrieben und merken auch nach 2000 Jahren nicht, dass es eine einzige Illusion ist, etwas realisieren zu wollen, was für den Zeitraum und der Verstockung Israels nicht vorgesehen ist. Naja. Da eine Ganzrettung Israels für die christlichen Kirchen nicht in Frage kommt, da wären sie ja ihres Auftrages völlig erledigt, mussten sie zwangsläufig versuchen, die Verheißung, die Abraham bekommen hat und Jesus gegeben hat, für sich in Anspruch und erfüllbar zu machen. Aber auch eine fast 2000-jährige Praxis und Falschanwendung hat nicht zur Korrektur geführt. Auch wenn das Resultat, die Quintessenz und das Ergebnis davon eine Bankrotterklärung gleichkommt. Ich schließe mit einem Satz, nur ein neu und lebendig gemachtes Israel wird zum Heil und zum Segen aller kommenden Völker, Nationen und Generationen werden, und zwar im Tausendjahrreich und den Äonen danach. Nur so werden alle gemachten Verheißungen Abrahams und dem Volk Israel ein jubelndes, ein jauchzendes Ende, eine Erfüllung und Vollendung haben. Nicht weniger ist dem Abraham und dem Sohn seiner Liebe verheißen worden. Glauben wir, was geschrieben steht, Gott öffne unser Herzen und tue sie weit, weit auf. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns am Ende dieses Tages noch einmal Kraft und Energie geschenkt hast, dein Wort zu hören und Gedanken zu denken, die uns völlig verändern in unserem Blickfeld und neues Denken lernen, auf das zu schauen, was du geplant hast. Da dürfen wir unsere Eigenwilligkeit vor dir begraben und ich bitten, dass du in uns neu dein Wort so aufleuchten lässt, dass wir begehren, Tag und Nacht hineinzuschauen. Lehre du uns in der kommenden Zeit, Acht zu geben, was du uns als deine Söhne und Erben zugedacht hast. Und mach uns darin ganz gewiss und fest. Wir danken dir, dass du das vollführst und auch zustande bringst. Wir preisen dich, Vater im Himmel. Amen.
Amen.